Die 37 zur Erleuchtung gehörenden Dinge umfassen die gesamte Lehre des Buddhismus. Es sind die vier Grundlagen der Achtsamkeit, die vier rechten Anstrengungen, die vier Machtfährten, die fünf geistigen Fähigkeiten, die fünf geistigen Kräfte, die sieben Erleuchtungsglieder und der achtfache Pfad. Die kommen relativ häufig vor in den Sutten, diese 37, auch in M77 werden sie genannt. Allerdings geht die Aufzählung von Qualitäten dann noch weiter. Die 8 Erlösungen, die 8 Überwindungsgebiete, die 10 Kasina, die 4 Vertiefungen, der geistgeschaffene Körper, die Arten übernatürlicher Kräfte, das Element des himmlischen Ohres, den Geist anderer verstehen, Erinnerungen an frühere Leben, das himmlische Auge, die Vernichtung der Triebe, alle diese Dhamma sind Teil der 5. Tugend, aufgrund derer mich meine Schüler ehren, respektieren, würdigen und verehren und in Abhängigkeit von mir leben, während sie mich ehren und respektieren. Jetzt ist die Frage, warum wird die erste Gruppe, die da genannt wird, Bodhipakkhaya-Dhamma genannt und die anderen gehören nicht dazu? Man weiß es nicht genau. Man weiß nur, dass diese 37 Bodhipakkhaya-Dhamma sehr häufig als Gruppe in den Sutten erwähnt werden. Aber man muss dazu sagen, dass sie vom Buddha selber nie als Bodhipakkhaya-Dhamma bezeichnet wurden. Es gibt in den Sutten gibt's, zwei in Samyutta, da werden nur die 5 Indriya als Bodhipakkhaya-Dhamma bezeichnet. Die Fähigkeit des Vertrauens ist eine Eigenschaft, die das Erwachen beflügelt. Sie führt zum Erwachen. Die Fähigkeit der Tatkraft, die Fähigkeit der Achtsamkeit, die Fähigkeit der Einigung, die Fähigkeit der Weisheit ist eine Eigenschaft, die das Erwachen beflügelt. Sie führt zum Erwachen. Und dann gibt es noch im Itivuttaka 2 Suten, da wird von 7 Bodhipakkhaya-Dhammas gesprochen. Allerdings ohne sie aufzuzählen. Es liegen unter den 7 vielleicht die Bojangas versteht. Es steht bei den Bojangas auch dabei, sie führen zur Erwachung. Deshalb heißen sie Erwachungsglieder. Also dasselbe, was wir vorher bei den Indriyas hatten. Sie führen zum Erwachen. Samvatthati könnte ein Hinweis sein darauf, dass bei den 7 Bodhipakkhaya-Dhamma eben die Bojangas gemeint sind. Aber die traditionelle Gruppe der 37, die wird 74 Mal in den Sutten und im Vinaya erwähnt, was natürlich schon ein massiver Hinweis ist. Trotzdem ist es immer noch nicht klar, ob es sich jetzt dabei handelt, dass diese 37 wirklich das ist, was der Buddha als Bodhisattva bezeichnet. Die Zahl 37 ist auch so ein bisschen ein Problem, weil man jetzt da zum Beispiel bei den 37 zwei Gruppen hat, die identisch sind, also die Indriya und die Bala. Die sind von ihrer Beschreibung her im Samyutta so identisch, dass im Pali-Kanon.com steht man bei Bala, im Bala-Samyutta entbehrlich dabei, weil eben das, weil sie gleichlautend beschrieben werden. Der Tanissaro spekuliert, dass die Zahl 37 symbolische Bedeutung haben könnte, die einen Bezug zur damaligen Mathematik- und Musiklehre haben könnte. Man weiß es nicht. Auch mit den 37 ist es so eine Sache, weil es gibt einen Gandhara-Text, da werden 41 Bodhipakya Dhammas genannt. Das umfasst dann auch die Rupa-Jhanas. Und diese Zählweise findet sich auch in chinesischen Dhammagupta-Texten. Im Neti vom Pali-Kanon sind es 43 Bodhipakya Dhamma. Da wird dann Anicca Sanya, Dukkha Sanya, Anatta Sanya, Pahana Sanya, Viraga Sanya und Niroda Sanya noch dazu genommen. Trotzdem kann es keinen Zweifel geben, dass diese 37 ganz wichtige Dinge sind und sie werden auch also die einzelnen Gruppen werden auch im Anguttara Nikaya jeweils als mittlerer Pfad bezeichnet. Trotzdem, wie gesagt, es ist unklar, was der Buddha wirklich meinte mit dem Bodhipakya Dhamma, außer bei den fünf Indriya. In einigen Sutten wird ein Zusammenhang mit dem Bodhipakya Dhammas hergestellt mit drei Dingen. So heißt es in A3,16, der mit drei Dingen ausgerüstete Mönch wandelt auf den unfehlbaren Pfade und besitzt die tauglichen Mittel zur Triebversiegung. Welches sind diese drei Dinge? Da ihr Mönche hält der Mönch die Sinnestore bewacht, kennt das Maß beim Male und befleißigt sich der Wachsamkeit. Wenn er diese drei Dinge nicht hat, dann heißt es in A5,56, soeben steht es Mönch mit einem, der die Sinnestore nicht bewacht, beim Male nicht Maß hält, nicht der Wachsamkeit ergeben ist, den Dingen, die heilsam sind, keine Bedeutung schenkt und nicht zu Beginn und Ende der Nacht die Entfaltung der Bodhipakya Dhamma übt. Bei einem solchen wird der Körper wie benommen sein, er wird die Richtung verlieren, die Dinge werden ihm nicht klar werden. Starrheit und Müdigkeit werden seinen Geist gefangen halten, er wird das Mönchsleben ohne Begeisterung führen und auch Zweifel hinsichtlich der Lehren hegen. Daher sollst du, Mönch, danach streben, mit wohlbewachten Sinnestoren will ich verweilen, Maß halten beim Male, mich der Wachsamkeit ergeben, den Dingen, die heilsam sind, Beachtung schenken und zu Beginn und Ende der Nacht will ich mich üben in der Entfaltung der Bodhipakya Dhamma. Danach, Mönch, sollst du streben. Eventuell einen weiteren Hinweis, was mit dem Bodhipakya damals gemeint sein könnte, weil hier vom Beginn und Ende der Nacht gesprochen wird. Und das finden wir zum Beispiel auch bei Maranasati. Wenn ihr Mönche der Tag zur Neige geht und es Nacht wird, oder wenn die Nacht weicht und der Tag anbricht, da denkt der Mönch bei sich, wahrlich, viele Möglichkeiten des Sterbens bestehen für mich. Und dadurch möchte ich ums Leben kommen. Das aber wäre für mich ein Hindernis. So hat nun ihr Mönch, der Mönch, bei sich also zu überlegen, finden sich in mir wohl noch unüberwundene, üble, unheilsame Eigenschaften, die mir, wenn ich in der heutigen Nacht, am heutigen Tage sterben sollte, zum Schaden gereichen könnte. Wenn nun ihr Mönche, der Mönch bei seiner Betrachtung merkt, dass in ihm noch unüberwundene, üble, unheilsame Eigenschaften anzutreffen sind, die ihm, wenn er stürbe, zum Schaden gereichen könnte, so hat eben jener Mönch äußersten Willensentschluss, Tatkraft, Streben, Ausdauer, Standhaftigkeit, Achtsamkeit und Geistesklarheit zu zeigen, um diese üblen, unheilsamen Eigenschaften zu überwinden. Gleich wie einer, ihr Mönche, dessen Kleider oder Haare in Flammen stehen, um diese zu löschen, äußersten Willensentschluss, Tatkraft, Streben, Ausdauer, Standhaftigkeit, Achtsamkeit und Geistesklarheit zeigt, ebenso auch ihr Mönche hat jener Mönch äußersten Willensentschluss, Tatkraft, Streben, Ausdauer, Standhaftigkeit, Achtsamkeit und Geistesklarheit zu zeigen, um diese üblen, unheilsamen Eigenschaften zu überwinden. Auf diese verschiedenen Qualitäten, die hier jetzt zweimal genannt worden sind, werden wir näher eingehen oder immer wieder zurückkommen, wenn wir die fünf Indriyas einzeln besprechen. Wenn aber ihr Mönche, der Mönch bei seiner Betrachtung, also bei den Maranasati, also den Anisatis, merkt, dass in ihm keine unüberwundenen, üblen, unheilsamen Eigenschaften mehr anzutreffen sind, so mag eben jener Mönch in seliger Freude verweilen und Guten sich üben bei Tag und bei Nacht. Die Betrachtung über den Tod ihr Mönche, also entfaltet und häufig geübt, bringt hohen Lohn und Segen und mündet im Todlosen, endet im Todlosen. Also man könnte schon sagen, wenn etwas im Todlosen endet, dann beflügelt es auch das Erwachen, weil man erwacht ja schließlich zum Todlosen. Vielleicht sind aber mit den Bodhipakya-Dhammas, jetzt mal abgesehen von den fünf Indriya, einfach alle geschickten Mittel gemeint, die den Geist entwickeln, ihn von den Leidenschaften freihalten und die zum Erwachen beitragen. Und dazu gehören natürlich selbstverständlich diese klassischen 37. Dazu gibt es eine sehr schöne Sutta im Anguttara 7,67, die Bhavana Sutta. So sehr auch ihr Mönche ein Mönch, der keine Geistesschulung pflegt, den Wunsch hegen mag, ach, dass doch mein Herz von den Trieben haftlos befreit werde. So wird es eben dennoch nicht befreit. Und warum nicht? Weil er seinen Geist nicht entfaltet hat, wäre zu erwidern. Und worin? In den vier Grundlagen der Achtsamkeit, den vier rechten Anstrengungen, den vier Machtwerten, den fünf geistigen Fähigkeiten, den fünf geistigen Kräften, den sieben Gliedern der Erleuchtung und dem edlen Arahant. Gesetzt, ihr Mönche, eine Henne habe da 8 oder 10 oder 12 Eier gelegt, habe sie aber nicht genügend bebrütet, nicht genügend erwärmt, nicht genügend zur Entwicklung gebracht. Wie sehr nun auch jene Henne wünschen mag, ach, dass doch meine Küchlein mit dem Krallenspitzen oder dem Schnabel die Eierschale durchbrechen und heil ausschlüpfen möchten, so werden sie eben doch noch nicht dazu imstande sein. Und warum nicht? Weil eben die Henne ihre Eier nicht genügend bebrütet, nicht genügend erwärmt, nicht genügend zur Entwicklung gebracht hat. So ist es auch mit einem Mönch, der keine Geistesschulung pflegt. Doch selbst wenn ihr Mönche ein Mönch, der Geistesschulung pflegt, nicht den Wunsch hegen sollte, dass sein Herz haftlos von den Trieben befreit werden möchte, so wird er eben dennoch von den Trieben befreit. Und warum? Weil er eben seinen Geist entfaltet hat, wäre zu erwidern. Und worin? In den vier Grundlagen der Achtsamkeit und so weiter. Gesetzt, ihr Mönche, eine Henne habe da 8 oder 10 oder 12 Eier gelegt und sie hätte sie genügend bebrütet, genügend durchhitzt, genügend zur Entwicklung gebracht. Selbst wenn diese Henne nicht den Wunsch hegen sollte, dass ihre Küchlein mit den Krallenspitzen oder dem Schnabel die Eierschale durchbrechen und heil ausschlüpfen möchten, so werden sie eben dennoch auskriechen. Und warum? Weil eben die Henne ihre Eier genügend bebrütet, genügend erhitzt, genügend zur Entwicklung gebracht hat. So ist es auch mit einem Mönch, der Geistesschulung pflegt. Oder gleich wie ihr Mönche, wenn einem Tischler oder Tischlergesellen der Griff seines Beiles abgenutzt ist, sich Fingerabdrücke zeigen, der dennoch nicht weiß, dass heute so viel, gestern so viel und zu anderer Zeit so viel vom Ballgriff abgenutzt wurde, sondern er eben das, was abgenutzt ist, als abgenutzt erkennt. Ebenso auch im Mönche steht es mit dem Mönch, der Geste schon pflegt. Auch wenn er auch nicht weiß, dass ihm heute so viel, gestern so viel und zu anderer Zeit so viel von den Trieben geschwunden ist, so erkennt er doch das Geschwundene als geschwunden. Oder gleich wie ein Mönche bei einem an einem Pfosten angebundenen Seeboote, nachdem es 6 Monate lang im Wasser umhergefahren und dann im Winter an Land gezogen wurde, die durch Wind und Sonne geschwächten, dem Monsunregen ausgesetzten Stricke leicht mürbe werden und abfaulen. Ebenso auch ihr Mönche lösen sich bei dem Mönche, der Geistesschulung pflegt, ganz ohne Mühe die Fesseln und Faulen ab. Also die 37 sind auf jeden Fall integraler Bestandteil der Geistesschulung oder man kann sie auch mit der Geistesschulung gleichsetzen. Auf ihre Bedeutung wird immer wieder hingewiesen, zum Beispiel in der Mahaparinibbana Sutta. Was sind das aber, ihr Mönche, für Dinge, die von mir zur Durchschauung euch aufgewiesen wurden, die ihr da wohl zu bewahren, wohl zu behüten, zu üben und zu pflegen habt, auf dass dieses Asketentum seinen Lauf nehme, lange bestehen kann, dass es vielen zum Wohle, vielen zum Heile sei, aus Erbarmen zur Welt, zum Nutzen, Wohle und Heile für Götter und Menschen. Und dann werden eben wieder die 4 Grundlagen der Achtsamkeit und so weiter genannt. Und in die 29 sind die 37 die Dinge, die ihr alle zusammengekommen, gemeinsam die Bedeutung mit der Bedeutung und die Worte mit den Worten vergleichend gemeinschaftlich rezitieren sollt. Darüber sollte man nicht streiten, damit dieser Reinheitswandel lange anhält. Wohingegen ein Streit über die Lebensweise oder über die Patimokkha-Regeln nur als Geringfügigkeit bezeichnet wird. Aber wenn ein Streit in der Sangha über den Pfad oder den Weg ausbrechen sollte, so ein Streit wäre zum Schaden und zum Unglück, vieler zum Verlusten und Leid der Götter und Menschen, heißt es in M104. Trotzdem können wir uns aber auf die Qualitäten beschränken, die der Buddha selbst als Bodhipakya damals bezeichnet hat, nämlich die 5 Indriya, denn unter diese kann man die restlichen 37 gut subsumieren. Allerdings müssen wir, bevor wir auf diese 5 Bodhipakya da mal näher eingehen, müssen wir uns erst einmal klar werden, dass sie eine bestimmte Grundlage haben, auf der sie stehen. Also wir hatten vorher schon die Wachsamkeit und das Bewachen der Sinnestore und das Maßhalten beim Male, die sehr wichtig sind. Und in der Sambodhi-Sutta, das ist Anguttara 9, die erste, heißt es, sollten da ihr Mönche, andersgläubige Wanderasketen euch fragen, was wohl die Grundlage für die Entfaltung der zum Erwachen führenden Dinge, Sambodhipakkhyanam Dhammanam, ist, so habt ihr da ihr Mönche jenen anderen, andersgläubigen Wanderasketen also zu erwidern. Und dann wird eben gesagt, dass die erste Grundlage die edlen Freunde, die edlen Gefährten, die edlen Genossen sind. Dann das zweite ist das Befolgen der Ordenssatzung, also der vollkommene Wandel, vollkommen im Wissen, im Wandel und Umgang, wo man vor dem kleinsten Vergehen zurückschreckt. Dann kommen förderliche Gespräche, das Nicht-Nachlässig-Sein im Guten und die Weisheit, die das Entstehen und Vergehen begreift. Das ist die fünfte Grundlage. Und dann heißt es, bei einem Mönche nämlich, der edle Freunde besitzt, edle Gefährten, edle Genossen, da er Mönche steht zu erwarten, dass er sittenrein wird, ein Befolger der Ordenssatzung, dass ihm jene asketentümlichen, der Erschließung des Geistes so förderlichen Gespräche zuteil werden, dass er seine Willenskraft einsetzen wird, um die unheilsamen Dinge zu überwinden und die heilsamen Dinge zu erwecken, dass er weise sein wird, ausgerüstet mit jener Weisheit, die das Entstehen und Vergehen begreift, die edel ist, durchdringend und zur völligen Leidensvernichtung führt. Ist nun aber, ihr Mönche, der Mönch in diesen fünf Dingen gefestigt, so hat er außerdem noch vier weitere Dinge zu entfalten. Die Vorstellung der Unreinheit des Körpers hat er zu entfalten zur Überwindung des Begehrens. Die Güte hat er zu entfalten zur Überwindung des Hasses. Die Achtsamkeit bei Ein- und Ausatmung hat er zu entfalten zum Abschneiden der Gedanken. Die Vorstellung der Vergänglichkeit hat er zu entfalten zur Ausrottung des Ich-Dünkels. Bei der Vorstellung der Vergänglichkeit nämlich, ihr Mönche, festigt sich im Mönche die Vorstellung der Ichlosigkeit. Und der Ichlosigkeit gewahr, erreicht er die Ausrottung des Ich-Dünkels und gewinnt noch bei Lebzeiten das Nibbana. Also auch diese vier Dinge, die jetzt genannt wurden, könnte man vermutlich zu den Bodhipakkhya damals rechnen. Aber eben eindeutig sind nur die fünf spirituellen oder bestimmenden Kontrollfähigkeiten, die Indriya. Wir sehen bei zum Beispiel in der Bodhi-Sutta haben wir auch wieder dieses Nicht-Nachlässig-Sein im Guten. Das ist praktisch mit Virya-Indriya übereinstimmen würde, mit der rechten Anstrengung des edlen achtfachen Pfades. Weisheit, die das Entstehen und Vergehen begreift, stimmt natürlich mit Panya Indriya überein. Und so findet man eben in diesen verschiedenen Suten, die ich genannt habe, ganz viele Dinge, die unter diese fünf Indriyas fallen. Und es ist wahrscheinlich durchaus bewusste Geschichte, dass diese fünf Fähigkeiten, die wir häufig mit Heilsfähigkeiten übersetzen, als Indriyas genannt werden, kommen vom Pali-Wort Inda, erinnert uns an Indra, den Götterkönig, heißt so viel wie etwas, das vorherrscht, das beherrscht, ist bestimmt, ist kontrolliert. Und was kontrollieren sie? Sie kontrollieren ihr negatives oder unheilsames Gegenüber. So hält Satta Indriya, hält den Zweifel, Angst, Sorge, Niedergeschlagenheit und den Mangel an Hingabe unter Kontrolle. Das Bemühen und Energie, also Virya, überwindet Trägheit, Faulheit, Bequemlichkeit. Sati schaltet die Achtlosigkeit aus. Sammlung kontrolliert Ruhelosigkeit und Zerstreutheit. Und Weisheit löst letztendlich Unwissenheit und Täuschung auf. Aber sie haben noch etwas, noch eine andere Funktion, und zwar kontrollieren sie das Haften an den anderen Indriyas, die genannt werden, und zwar den Sinnesfähigkeiten. So heißt es in zwei Versen der Lieder der Mönche: Gleich wie der Zimmerer mit einem Keil kraftvoll den anderen Keil herauszuschlagen weiß, so treibt der Weise die Sinnesfähigkeiten mit den Heilsfähigkeiten aus. Also beide Male wird von den Indriya gesprochen. Und im nächsten Vers heißt es dann: Indem er Vertrauen entfaltet, Energie, Sammlung, Besonnenheit und Weisheit, mit diesen fünf, die anderen fünf bezwingend, lebt der Brahmane frei von Kummer. Das heißt also, die fünf Heilsfähigkeiten müssen die Herrschaft über die Sinnesfähigkeiten bzw. über das Anhaften an den Sinnesfähigkeiten erlangen, damit sie wirklich zum Erwachen führen. Diese fünf Qualitäten, die hat jeder, die brauchen wir auch, wenn wir in unserem alltäglichen Leben bestimmte Aufgabe erfolgreich ausführen wollen oder bestimmte Tätigkeiten, Geschicklichkeiten erlernen wollen. Und natürlich braucht man sie auch bei der spirituellen Entwicklung. Aber da müssen sie halt gezielt entwickelt und kultiviert werden, bis sie dann eben zu den dominanten und kontrollierenden Faktoren werden, wo sie dann in der Lage sind, sich dem Unheilsamen entgegenzustellen. Die geistigen Befleckungen, das Anhaften, das Ichdünkel und so weiter zu beherrschen und zu eliminieren. Was auch gesagt wird, ist, dass sie als echte Heilsfähigkeiten aber nicht einfach so entstehen, sondern dass sie nur entstehen können durch die Anleitung eines Erwachten und durch die Nicht-Nachlässigkeit. Also man muss ständig daran arbeiten, wenn man sie zu Heilsfähigkeiten entwickeln will, wenn man sie zu ihrer vollen Stärke ausbilden will. Die nicht aufgestiegenen fünf Fähigkeiten, ihr Mönche, können durch Entfaltung und Ausbildung nur dort aufsteigen, wo ein vollendeter, heiliger, vollkommen Erwachter erscheint oder die Ordnung des Willkommenen. Bei einem Mönch, ihr Mönche, der in einer Eigenschaft gefestigt ist, werden die fünf Fähigkeiten entfaltet, gut entfaltet. In welcher Eigenschaft? In Nicht-Nachlässigkeit. Und was ist, ihr Mönche, Nicht-Nachlässigkeit? Appamado. Da hütet, ihr Mönche, der Mönch sein Herz von den Trieben und den mit ihnen verbundenen Dingen. Wer das Herz von den Trieben und den mit ihnen verbundenen Dingen hütet, bei dem gelangen auch die Fähigkeiten Vertrauen, Tatkraft, Achtsamkeit, Einigung und Weisheit zur vollen Entfaltung. Und jetzt wird im Samyutta 48 nochmal ganz klar gesagt, wer diese Fähigkeiten hat, in welcher Stärke er sie hat und wer sie nicht hat. Wer, ihr Mönche, diese fünf Fähigkeiten völlig vollendet hat, ist ein Heiliger. Sind sie schwächer, ist einer ein Nichtwiederkehrer. Sind sie noch schwächer, ist einer ein Einmalwiederkehrer. Noch schwächer, ein Stromeingetretener. Noch schwächer, ein der Lehre Nachfolgende. Noch schwächer, ein aus Vertrauen Nachfolgender. So macht, ihr Mönche, die Unterschiedlichkeit der Fähigkeiten, die Unterschiedlichkeit der Früchte aus, die Unterschiedlichkeit der Kräfte, die Unterschiedlichkeit der Personen. So wird, ihr Mönche, vollkommener Erfolg durch vollkommenes Wirken erreicht. Teilerfolg durch teilweises, Nicht unfruchtbar, sage ich ihr Mönche, sind die fünf Fähigkeiten. Und dann heißt es in einer darauffolgenden Sutta noch, wer aber ihr Mönche diese fünf Fähigkeiten ganz und gar nicht in keiner Weise hat, den nenne ich einen Außenstehenden, einen, der auf der Seite der gewöhnlichen Menschen stehen geblieben. Wir werden darauf besonders bei der Sprechung von Sati Indriya noch genauer eingehen, weil Sati ist ja heutzutage, Achtsamkeit ist ja heutzutage in aller Munde. Und es gibt aber einen deutlichen Unterschied zwischen Achtsamkeit und Achtsamkeit. Also zwischen normaler Achtsamkeit, die ich brauche, um beim Geschirrspülen den Teller nicht fallen zu lassen, und der Achtsamkeit, die in Indriya ist, eine heilstaugliche Achtsamkeit. Da gibt es viel drüber zu sagen, und im nächsten Vortrag werde ich da gleich darauf eingehen, weil Sati in den Indriyas die zentrale Stellung einnimmt und Einfluss auf alle anderen hat. Deswegen mache ich es nicht der Reihe nach, sondern greife mir Sati dann als erstes heraus. Es ist so, dass der Buddha auch diese Indriya noch genauer definiert und sagt, woran ihr Mönche ist die Fähigkeit des Vertrauens zu erkennen. An den vier Gliedern des Stromeintritts, daran ist die Fähigkeit des Vertrauens zu erkennen. Aufgrund dieser Aussage wurde von dem einen oder anderen schon mal gefolgert, dass die Heilsfähigkeiten wirklich erst im Strom eingetretenen vorhanden sind. Aber nachdem ich ja vorher vorgelesen habe, dass das auch, dass sie auch also ganz klein und in schwacher Ausprägung eben schon bei den Vertrauens- und Lehrnachfolgern vorhanden sind, stimmt es nicht so ganz. Und woran ihr Mönche ist die Fähigkeit der Tatkraft zu erkennen, an den vier rechten Kämpfen. Daran ist die Fähigkeit der Tatkraft zu erkennen. Und woran ist die Fähigkeit der Achtsamkeit zu erkennen, an den vier Pfeilern der Achtsamkeit. Daran ist die Fähigkeit der Achtsamkeit zu erkennen. Und woran ist die Fähigkeit der Einigung zu erkennen, an den vier Schauungen? Daran ist die Fähigkeit der Einigung zu erkennen. Und woran ist die Fähigkeit der Weisheit zu erkennen, an den vier edlen Wahrheiten? Daran ist die Fähigkeit der Weisheit zu erkennen. Auch hier sieht man schon wieder, dass die anderen der traditionellen Bodhipakya damals sich ganz gut einordnen lassen unter die Indriya. Jetzt habe ich vorher die Bala schon erwähnt, dass die praktisch gleichbedeutend sind. Und zum Abschluss möchte ich da noch eine Sutta zitieren, die das ein bisschen näher erklärt. Da sagt der Buddha, es gibt ihr Mönche einen Standpunkt, nach welchem die fünf Fähigkeiten die fünf Kräfte sind und die fünf Kräfte die fünf Fähigkeiten. Was aber ist das für eine Betrachtungsweise? Was da ihr Mönche die Fähigkeit des Vertrauens ist, das ist die Kraft des Vertrauens. Was da die Kraft des Vertrauens ist, das ist die Fähigkeit des Vertrauens. Was da die Fähigkeit der Tatkraft ist, das ist die Kraft der Tatkraft. Was da die Kraft der Tatkraft ist, das ist die Fähigkeit der Tatkraft. Was da die Fähigkeit der Achtsamkeit ist, das ist die Kraft der Achtsamkeit. Was da die Kraft der Achtsamkeit ist, das ist die Fähigkeit der Achtsamkeit. dass da die Fähigkeit der Einigung ist, dass die Kraft der Einigung, was die Kraft der Einigung ist, das ist die Fähigkeit der Einigung. Was da die Fähigkeit der Weisheit ist, das ist die Kraft der Weisheit. Was da die Kraft der Weisheit ist, das ist die Fähigkeit der Weisheit. Gleich wie etwa, ihr Mönche, wenn da ein Fluss nach Osten geneigt, nach Osten gebeugt, nach Osten gesenkt ist und in der Mitte ist eine Insel, da gibt es, ihr Mönche, einen Standpunkt, nach welchem dieser Fluss als eine einzige Strömung bezeichnet wird. Es gibt aber auch einen Standpunkt, nach welchem dieser Fluss als zwei Strömungen bezeichnet wird. Was ist das aber, ihr Mönche, für einen Standpunkt, nach welchem der Fluss als eine einzige Strömung bezeichnet wird? Wenn man von dem Wasser am östlichen Ende der Insel und von dem Wasser am westlichen Ende der Insel ausgeht, das ist der Standpunkt, nach welchem der Fluss als eine einzige Strömung bezeichnet wird. Was ist das aber, ihr Mönche, für ein Standpunkt, nach welchem der Fluss als zwei Strömungen bezeichnet wird? Wenn man von dem Wasser am nördlichen Ende der Insel und von dem Wasser am südlichen Ende der Insel ausgeht, das ist der Standpunkt, nach welchem der Fluss als zwei Strömungen bezeichnet wird. Ganz ebenso, ihr Mönche, sind die Fähigkeiten die Kräfte und die Kräfte die Fähigkeiten. Die fünf Fähigkeiten, ihr Mönche, entfaltet und ausgebildet, führen den Mönch noch zu Lebzeiten, zur Triebversiegung und zur Gemütserlösung. Zur Weisheitserlösung, nachdem er sie im eigenen Überblick verwirklicht und errungen hat. Der Tanissaro Bhikkhu sagt, dass verschiedene Theorien aufgestellt wurden, warum eben die gleichen Faktoren bei Indriya und Bala genannt wurden. Zum einen kann es sein, dass die fünf Faktoren in zwei unterschiedlichen Intensitätsstufen auftreten, von denen eine für den Stromeingang ausreicht und die andere für die Arahatschaft nötig ist. Aber es geht aus den Sutten nicht eindeutig hervor, welche jetzt als die intensivere betrachtet werden sollte. Vielleicht ist es auch gar nicht nötig, nach dem, was der Buddha eben gerade gesagt hat. In der späteren Literatur, also im Patisambhidamagga, das ja noch dem Pali-Kanon angehört, findet dann eine Unterscheidung, ob die nützlich ist oder nicht. Ich lese sie trotzdem mal vor. Im Sinne von Entschlossenheit ist die Fähigkeit, Vertrauen zu verstehen. Im Sinne von Bemühen ist die Fähigkeit, Tatkraft zu verstehen. Im Sinne von Vergegenwärtigen ist die Fähigkeit, Achtsamkeit zu verstehen. Im Sinne von Unzerstreutheit ist die Fähigkeit, der Konzentration zu verstehen. Im Sinne von Sehen ist die Fähigkeit, der Weisheit zu verstehen. Bei Vertrauenslosigkeit ist die Kraft des Vertrauens im Sinne von Unerschütterlichkeit zu verstehen. Bei Trägheit ist die Kraft der Tatkraft im Sinne von Unerschütterlichkeit zu verstehen. Bei Nachlässigkeit ist die Kraft der Achtsamkeit im Sinne von Unerschütterlichkeit zu verstehen. Bei Aufgeregtheit ist die Kraft der Konzentration im Sinne von Unerschütterlichkeit zu verstehen und bei Verblendung ist die Kraft der Weisheit im Sinne von Unerschütterlichkeit zu verstehen. Also es mag durchaus sein, dass die Bala dann die Kräfte beschreiben, die durch nichts mehr erschüttert werden können. Das wird dann eher eigentlich auf den Arahat zutreffen. Das war es eigentlich schon zur Einführung von den Indriyas. Und jetzt wäre es natürlich schön, wenn wir noch ein bisschen darüber diskutieren könnten oder wenn es Fragen dazu gibt.
Darf ich eine Frage stellen? Geht schon?
Ja.
Ja. Ich habe zwei Sachen, die ich durch die Ähnlichkeit nicht ganz mitbekommen habe, darf ich dann nochmal nachfragen.
Ja.
Habe ich das richtig verstanden, dass kanonisch, also vom Buddha selber, als Bodhipakya Dhamma die fünf spirituellen Fähigkeiten genannt werden und die sieben Erleuchtungsglieder? Und wenn ja, wo? Und die zweite Frage, weil du davon sprichst, traditionell wird von den 37 Bodhipakya Dhamma gesprochen. Was meinst du damit traditionell? Danke.
Fangen wir hinten an. Also diese 37 werden eigentlich in allen Traditionen als die Bodhipakya Dhammas bezeichnet. Aber wie gesagt, die Zählung ist nicht wirklich einheitlich, weil du hast manchmal kommt dann hier noch 41 und bei den anderen kommt noch was anderes dazu und so. Also kann man nicht genau sagen. Was eindeutig ist, ist, dass er im Samyutta, im Indriya Samyutta, die fünf Indriyas als Bodhipakya damals bezeichnet sind. Das ist ganz eindeutig mit den sieben Bodhipakya damals, die im Itivuttaka in zwei Sutten erwähnt werden. Da weiß man leider nicht, was er jetzt da gemeint hat mit den sieben. Aber es ist halt insofern interessant, dass also die Aussage, dass Bodhipakya damals jetzt diese 37 wären oder diese sieben Gruppen wären, wie man es halt immer gelernt hat, ist einfach gar nicht eindeutig. Also das ist halt wieder mal, sie machen ja immer gerne mal so auf Sachen aufmerksam, die wir zwar gelernt haben und die allgemein verbreitet werden, die aber durch die Sutten gar nicht gedeckt sind.
Also deswegen war meine Frage, ob das nicht eher nachkanonisch ist, diese 37 zu gehen, weil in den Sutten finden wir die 37 nicht.
Sondern, doch, die 37 werden im Dhamma Vinaya, im Sutten und in Vinaya werden 74 Mal wird diese Gruppe genannt.
Vier Gruppen werden genannt, aber nein. Die sieben Gruppen, sie werden als 37 Erleuchtungsglieder bezeichnet, als 37 Bodhipakya bezeichnet im Karma.
Nein, eben nicht.
Ja, eben nicht, das ist nachkanonisch.
Genau, dass diese 37 als Bodhipakya Dhamma bezeichnet werden, das ist nachkanonisch.
Genau, jetzt ist klar.
Aber dass diese 37 ganz wichtig sind,
das ist klar.
Auch klar, weil sonst würden sie nicht so oft erwähnt werden.
Genau.
Mag natürlich auch wieder so Überlieferungsgeschichte sein, dass man einfach so bestimmte Sets einfügt, weil die gut dazu passen. Mhm. Man weiß es nicht genau.
Mhm. Danke.
Ich mag fragen, ob ich das gehört habe, weiß ich nicht, was heißt Bodhipakya?
Bodhipakya heißt die Dhammas, die zum Erwachen beitragen. Also Bodhi ist das Erwachen, Pakya ist auf der Seite von und Dhamma ist halt Dhammas oder Dinge, die zum Erwachen beitragen, kann man so übersetzen. Warum es der Tanissaro Bhikkhu als Wings to Awakening, Flügel des Erwachens oder so übersetzt, ist mir nicht ganz klar geworden. Vielleicht, weil es in der einen, als ich der eine, einen Abschnitt der Sutta übersetzen lässt, dass das Dinge sind, die das Überwachen, die das Erwachen beflügeln. Vielleicht kommt er deswegen drauf, aber Flügel des Erwachens ist keine direkte Übersetzung der Bodhipakya Dhamma.
Danke.
Finde es auch eigentlich ganz beruhigend, dass man das Ganze auf fünf eindampfen kann. Weil 37 ist doch recht viel. Und wenn wir uns aber um die fünf Heiligen bemühen, dann ist da alles drin.
Übersichtlich.
Ja, ist übersichtlicher. Ja, gibt es sonst noch Fragen? Anmerkungen?
Ich hätte eine Frage, und zwar Du hast im Vortrag mal gesagt, die 5 Qualitäten hat jeder.
Ja.
Ist richtig so, habe ich das richtig aufgeschrieben? Und das ist also nur, man hat, jeder hat sie. Es geht nur darum, nicht nachlässig zu sein. Oder habe ich das richtig verstanden? Kannst du das nochmal ein bisschen erläutern mit dem?
Ja, es hat sie natürlich schon jeder, weil wenn ich irgendetwas, Aufgabe sinnvoll ausführen will, dann brauche ich das Vertrauen, dass ich das kann. Sonst fange ich ja gar nicht erst an. Dann muss ich natürlich einen gewissen Einsatz bringen. Ich brauche Achtsamkeit und Konzentration, dass ich das, dass ich da dabei bleibe bei der Sache, die ich da machen will. Und natürlich muss ich auch wissen, wie das geht, wie ich etwas machen muss. Also diese, bei jeder Aufgabe hast du diese 5, die zum Tragen kommen. Aber eben, das heißt noch lange nicht, dass es sich dabei jetzt um spirituelle Fähigkeiten handelt. Es ist ja noch kein Bezug zum Spirituellen beigegeben, der ist nicht per se gegeben. Den muss ich erst herstellen. Das ist eben genau wie bei Sati, da muss ich erst herstellen, dass da ein Bezug da ist. Deswegen sprechen wir bei Sati eigentlich immer auch von Sati Sampajanya, weil Sampajanya den Kontext herstellt, in dem Sati zu einer Heilsfähigkeit wird.
Wenn ich richtig verstanden habe, ist es so, dass diese Indriyas, die müssen nicht für den Sturmeintritt voll entwickelt sein. Was eigentlich sehr, sagen wir, ermutigend ist. Stimmt's, oder?
Ja, das stimmt. Es ist eben ganz, ganz interessant, dass der Dhamma-Anusati und der Dhamma-Anusari und Sada-Anusari diese Heilsfähigkeiten schon haben. Wenn sie in der Schwarz gibt, beim Stromeintritt sind sie dann schon deutlich. Warum haben die Anusaris diese Heilsfähigkeiten schon? Weil da eben der Bezug zum Dhamma hergestellt wird. Zwischen den Fähigkeiten, die eben jeder hat, und dem Dhamma, das ja zum Heil führt.
Ja, okay, danke.
Danke.
Könnte man sagen, dass zumindest die weltliche rechte Ansicht notwendig ist, damit man von den Fähigkeiten überhaupt sprechen kann?
Absolut. Die weltliche rechte Ansicht, zu der gehört ja auch, dass der Buddha, der Erhabene, der vollkommen Erwachte ist. Und das ist eben ganz fixer Bestandteil von Sada-Andreya. Also, da gehe ich dann natürlich, wenn wir über Sada-Andreya sprechen, noch genauer darauf ein, aber das ist eindeutig, dass das integraler Bestandteil davon ist.
Weil damit wäre ja dann auch gut zu verstehen, so Sturmeintritt ist es eben dann nicht mehr die weltliche rechte Ansicht, sondern die überweltliche. Also da könnte man den Unterschied gut sehen.
Genau, genau.
Nochmal, diese eine Sutte, die du aus dem Samyutta Nikaya zitiert hast, von der, den was ist gleich, wann sind sie gleich, die Fähigkeiten und die Kräfte, und wann sind sie unterschiedlich? Da gibt es, glaube ich, wenn ich mich richtig erinnere, das hat ja der Dr. Hecke übersetzt. Und da gibt es eine Anmerkung von ihm, die mir sehr sinnvoll erscheint, dass man dann von den Kräften spricht, wenn's, wenn die Fähigkeiten sich bewähren müssen, wenn Hindernisse auftauchen. Also im Bild, die Insel ist praktisch ein Hindernis für den Strom. Mhm. Und wenn ich die Fähigkeiten, das erste ist da aber auf und dann purzeln die alle zusammen, dann gibt es so wie ein, kann man sich selber überprüfen, sind Fähigkeiten, können die schon auch kraftvoll genug sein, um Hindernisse zu überwinden. Das hat mir sehr eingeleuchtet.
Ja, gut. So, das war's dann anscheinend. Das ist erfreulich.